del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier live heute wieder aus dem Studio in Aschersleben. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, war der Opener heute zweimal, weil bei dem schönen Wetter, was uns der Clemens angesagt hat, ne? Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir diesen Opener zweimal reintun. Heute ist internationaler Weltfrauentag und was kann mir da Schöneres passieren, als drei wundervolle Frauen bei mir im Studio zu haben. wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Christine, Gianni und die Birgit aus Magdeburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Thomas.
Ja, hallo Thomas und danke für die Einladung.
Ja, liebend gerne. Ja, und bevor wir mit den dreien hier richtig in die Vollen gehen, ich bin ja heute im Jahr 2022 das erste Mal im Studio. Im Januar ging es mir gar nicht gut, da haben wir eine Wiederholung reingelegt. Im letzten Monat war ich noch unterwegs, da haben wir aber eine ganz, ganz tolle Sendung gemacht. Die haben wir voraufgezeichnet, ohne zu schneiden, wie wir das hier eben immer so machen. Wenn Versprecher ist, ist ein Versprecher. Ja gut, irgendwie hat da mein Sendeprogramm oder mein Aufnahmeprogramm nicht so ganz hingehauen. Und da fehlt ein bisschen was zum Anfang und die Ulrike, ja, die wird's mir verzeihen und was wird heute bei diesem wunderschönen Wetter zum Weltfrauentag, ja, was ist unser Thema heute? Also ursprünglich als Schulprojekt darf ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Das heißt anders, aber das klären wir schon später dann. Für mich ist es nach wie vor noch ein Projekt. Gut, die Zeiten ändern sich. Aber zuvor, bevor wir mit diesem ganz interessanten Schulthematik-Prozess loslegen, die drei Damen sind ja nicht umsonst hier, das machen die ja auch nur, in Anführungsstrichen, nebenbei, diese Schulsache. Eigentlich seid ihr ja aus Magdeburg und seid da beim Weg e.V.
Richtig.
Richtig. Was?
So ist es.
So ist es. Weg e.V., das klingt ja interessant. Was ist Weg e.V.?
Ja, der Weg e.V. Magdeburg ist ein Verein, ein sozialpsychiatrischer Wohnverbund, der noch viele andere Bausteine hat. Also wir haben Wohn- und Betreuungsangebote für psychisch erkrankte Menschen. Wir haben den Integrationsfachdienst, der sich an die Schnittstelle Schule und Ausbildung kümmert für benachteiligte Jugendliche. Wir haben eine Begegnungsstätte, die ganz niedrigschwellig ist. Wir haben eine Angehörigengruppe und ja, auch zum Beispiel dieses verrückte Naun, dieses Schulprogramm ist ein Baustein, der zum Weg e.V. mitgehört. Aber allgemein sind wir ein Verein psychisch kranke Menschen.
Ihr seid ein Verein für psychisch-seelisch erkrankte Menschen. Und ich sag mal so, dieses Schulprojekt, dieses VNU, hat ja mit eurer Einrichtung als solches so nichts zu tun.
Genau, wir betreuen eigentlich erwachsene Menschen, psychisch Erkrankte, seelisch Erkrankte ab 18 Jahre und wurden aber angesprochen, oder es ist uns ja auch ein Anliegen, wir haben mit Jugendlichen eigentlich nichts zu schaffen, ja, das ist nicht unser Gebiet normalerweise und als das...
Beruflich,
genau. Sehr, sehr gut, Thomas, genau, so sieht's aus. Ich privat auch nicht mehr mit Jugendlichen, da bin ich jetzt, da sind sie raus. Genau, und dann sind wir weil Interesse daran war, mit dem Gesundheitsamt, mit dem Sozialamt Magdeburg und natürlich mit dem Verein aus Leipzig, Verrückter und VNU heißt das, Verrückter und, beziehungsweise irrsinnig menschlich heißt der Verein in Leipzig, ist 2008 das entstanden, dass wir geschult wurden. Aber da kann nachher auch die Kollegin noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber dadurch, wir waren quasi Kooperationspartner für dieses VNU, der Verein, weil wir eben auch die psychisch erkrankten Menschen hatten, die ja quasi mit in dieses Schulprogramm reingehen. Die hatten wir natürlich, die erwachsenen jungen Leute hatten wir da, die wurden ja von uns betreut. Und das ist ein Baustein dieses VNU, ist eine Seite ist quasi der persönliche Experte.
Aber wir bleiben jetzt erstmal bei WEG e.V., würde ich ganz einfach mal vorschlagen. Gerne. Genau, also ich kenne ja die Einrichtung, ich war schon zweimal bei euch. Einmal damals in Vorbereitung zu Ex-In und dann einmal später noch, da hatte ich irgendwie einen Vortrag, irgendwas oder ja.
Da warst du zu unserem Denkanstupser.
Denkanstupser genau. War ich da.
Das ist auch noch ein kleiner Minimalbaustein, ist quasi ein Angebot für die psychisch kranken Menschen.
Und das war ja aber damals so, dass nicht nur die eure Bewohner dort waren, sondern eben auch Menschen von außen kamen. Denkanstupser.
Genau, also das ist da haben wir uns damals noch, jetzt unter Corona natürlich nicht mehr, aber das wird ja auch immer wieder mal aufbelebt, haben wir vierteljährlich eine Veranstaltung bei uns angeboten und die war offen für Interessierte, für Professionelle, also für Fachkräfte, psychiatrische Fachkräfte, für rechtliche Betreuer, für Angehörige, aber natürlich in erster Linie für psychisch beeinträchtigte Menschen. Und da ging es um alle Themen, die irgendwie die Leute bewegt hat. Also sprich, wie kommunizieren wir miteinander? Wie sind die rechtlichen Grundlagen für einen psychisch erkrankten Menschen? Wie geht man in den Widerspruch? Wie komme ich an eine Antragstellung? Wie komme ich zu einem guten Arzt zum Beispiel? Was kann ich tun, um gesund zu bleiben? Genau. Und da warst du da zu einem Vortrag. Richtig. Genau. Wir laden uns da auch gerne Fachleute ein. Wir müssen ja nicht unseren Klienten immer wieder das erzählen, was sie eh schon von uns hören, sondern laden uns gerne Fachleute ein, weil wir auch nicht über alles Bescheid wissen.
Ja, macht ja auch Sinn, dass jemand, sage ich jetzt mal, dass eine Plattform da ist, wie eure Einrichtung, die sehr schön ist, wie ich finde, und auch unten in diesem großen Speiseraum oder was das da offen hat.
Cafeteria.
Genau. Und das war ja auch wirklich ein bunt gemischtes Publikum dort und das wurde auch sehr gut angenommen, muss ich sagen. Und da macht es dann auch Sinn, dass man wirklich dann sagt, okay, wir haben hier die Basis, wir haben hier den Grund und wie seid ihr alle drei eigentlich von WEG e.V.? Gianni, du glaube ich nicht, ne?
Nee, ich arbeite bei den Pfeifferschen Stiftungen, also bin beschäftigt bei den Pfeifferschen Stiftungen und bin zu dem Programm gekommen, weil ich eine Betreuung hatte übers ambulant betreute Einzelwohnen. Und dann wurde ich angesprochen und so bin ich zu dem Projekt gekommen.
Sehr schön. Und Christine, du arbeitest aber auch bei WEG e.V.?
Ich arbeite schon viele, viele Jahre und sehr gerne beim WEG e.V. und habe das Schulprogramm Verrückter und eher zufällig in meine Hände gelegt bekommen. Und das mache ich genauso gerne.
Ja, weil du ja auch immer hier rufst, ne?
Genau, gerne.
Genau, und vorhin hast du gesagt, Mensch, hier könnte man auch arbeiten, hier schön warm, ne, im Sender und wir haben einen Raucherraum.
Was habt ihr denn für Stellenangebote?
Ja, der Geschäftsführer, du kannst ja mit ihm sprechen, wenn du nachher kurz in die Pause.
Ich bin da mal weg,
genau. Genau, aber ich finde es ja schön, dass ihr gerade auch zum Frauentag heute hierher kommt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch noch nüchtern seid.
Hallo? Wir hatten keine Chance, ja.
Wir hatten keine Chance. Ja, das ist ja, naja, ich meine, das wäre jetzt auch ein bisschen fatal, sag ich jetzt mal, bei allem Gefeier, da jetzt hier alkoholisiert herzukommen, ne?
Wir wollen ja auch noch nach Hause fahren und sicher alle nach Hause kommen.
Und wahrscheinlich hören ja eure Klienten auch zu und da wäre das jetzt nicht so schön.
Och doch, wenn wir hier ein bisschen rumlallen würden. Genau, ganz schlecht.
So kenne ich die. Ja, WEG e.V. ist, wie gesagt, einmal diese eine Einrichtung und dann habt ihr ja auch noch, das ist ja in so einem Altneubaugebiet, sage ich jetzt mal so, mitten. Ja, Neubaugebiet Neubau. Kann man jetzt.
Ja, ja.
Ist das Neubau?
Naja.
Naja, so, also so Plattenbau halt.
Ja,
wir nennen es einfach Plattenbau. Und da habt ihr aber auch noch Außenwohneinrichtungen, ne?
Genau, also.
Das hat mich fasziniert.
Ja, das ist, glaube ich, auch, also das haben früher nicht viele gehabt, jetzt ziehen manche nach, aber wir haben das tatsächlich auch getrennt. Also wir haben ein Wohnheim, ich sag jetzt mal Wohnheim, das heißt jetzt in, die richtige Bezeichnung ist besondere Wohnform. Da gehören aber auch wieder unterschiedliche Wohnformen dort rein. Also ein Wohnheim, wo eine vollstationäre Betreuung und ein Wohnen möglich ist. Und dann haben wir aber Klienten natürlich auch gehabt, die nicht in einem Wohnheim leben möchten, trotzdem einen hohen Bedarf haben, also auch für das stationäre Wohnen. Und dann hat sich die Idee so entwickelt, Außenwohnen anzubieten. Das heißt, wir mieten im Umfeld um dieses Wohnheim, wo ja auch die Büros und so, die Mitarbeiter dort ihre Anlaufstelle haben, mieten wir Wohnungen an. Die laufen auch über uns, weil das geht nur in der Koppelung. Also Wohnen nur alleine geht bei uns nicht, sondern es ist mit der Betreuung gekoppelt, wo die Klienten dann in einer Ein-Zweiraumwohnung entweder alleine oder auch WGs, das hat sich aber bei uns nicht so sehr bewährt, das muss man dazu sagen. Ja, aber Pärchen eventuell dort wohnen, auch eine gewisse Selbstständigkeit schon haben müssen im Wohnen. Also sie müssen sich selbst versorgen können, zumindest was das Frühstück und Abendbrot betrifft. Mittag kann in der Einrichtung dann genommen werden und können also selbstständiger leben, als es in so einem Wohnheim ist. Logischerweise im Wohnheim habe ich 54 Bewohner, ich habe zum Teil 2-Bett-Konstellationen, es sind Gruppen, also wir haben auch Einzelzimmer, aber wir hatten eben auch früher nur 2-Bett-Zimmer, haben da jetzt sehr viel entflochten. Und dieses Einzelwohnen in der Außengruppe ist eben, also das heißt Außengruppe, es sind aber Einzelwohnungen. Mhm. Da können die Klienten eben, die haben dann einen Wohnraum für sich, ja, können sich den auch gestalten. Natürlich immer sind wir immer in der Hinterhand. Und dann gibt es aber noch andere Leistungstypen, das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen theoretisch, ja. Dann gibt es noch das intensiv betreute Wohnen. Jetzt ist es ja so mittlerweile, es gab ja Entwicklung mit dem Bundesteilhabegesetz und Landesrahmenvertrag hier in Sachsen-Anhalt, dass quasi jeder Klient, sage ich jetzt mal, der einen Hilfebedarf hat, der eine psychiatrische Diagnose hat und Hilfe braucht, in eine Hilfebedarfsgruppe eingeteilt wird. Und dann kann der eigentlich wohnen, wo er will. Das ist die Theorie. Das ist auch gut so, dass das eigentlich so in die Entwicklung kommt oder ja, dass sich so entwickelt hat. Die Praxis sieht natürlich anders aus. Jemand, der einen sehr hohen Hilfebedarf hat, das ist eben schwierig, in einer Einzelwohnung zu decken, wenn der im Wohnheim 24-Stunden-Dienst da hat und in einer Einzelwohnung kann ein Mitarbeiter nicht 24 Stunden an einem Einzelklienten sein, zumindest nicht nach dem Stand, den wir jetzt haben. Ja, aber so ist das. Wir haben Einzelwohnungen, dort können die wohnen. Wir haben auch in der Fichtestraße eine kleine WG, wo 2 Frauen oben, 3 Männer unten wohnen können. Wir haben Tagesförderung, also auch Tagesstruktur, Ergotherapie etc. Und dann gucken wir und auch der Klient natürlich, was passt für den. Also darum geht's ja auch. Also was passt für ihn selber, was hat er für einen Wunsch, was möchte er machen und auch welchen Bedarf er natürlich hat. Und können wir das dann so decken?
Mhm.
So läuft das.
So läuft das.
Genau, und das kam auch erst später. Also erst war das Wohnheim da und dann haben die Mitarbeiter eben gemerkt, wir haben Klienten, die aufgrund ihrer psychiatrischen Diagnose ihre Eigenheiten haben, die vielleicht auch sehr auffällig agieren. Das kann man in so einem Wohnheim auch manchmal gar nicht gut ab, weil das eben alles doch beengter ist. Und dann ist so die Idee entstanden, eben Außenwohnung anzumieten. Und das haben wir bis heute. Also wir haben 38 Außenwohnungen im Umfeld.
Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Man kommt dorthin und die Wege sind kurz. Die Menschen, sage ich jetzt mal, können sich da ausprobieren. Wahrscheinlich wird der eine oder andere auch wieder zurückgehen, wenn es mal nicht funktioniert. Aber wie gesagt, die Wege sind kurz und wie du ja auch schon sagtest, diese Eigenständigkeit ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Frühstück müssen sie selber machen können, Abendessen und Mittag kriegen sie eine warme Mahlzeit. Da bei euch in einer Einrichtung.
Genau, das können sie, wenn sie wollen. Es gibt ja auch Klienten, die das partout nicht wollen. Es gibt auch Klienten im Wohnheim, die das natürlich nicht wollen. Auch im Wohnheim kann man sich selber versorgen. Also wir versuchen schon.
Ah ja, okay.
Also wir sind da wirklich sehr flexibel. Das finde ich ist schon ein Pfund von uns, zu gucken, dass auch trotz dieser vollstationären Struktur im Wohnheim, dass die Klienten auch eine Eigenständigkeit bewahren können. Das klappt nicht immer, weil die Struktur so ist. Und ich weiß, man kann immer ganz viel über Strukturen meckern, aber ein Wohnheim funktioniert so, ein Krankenhaus funktioniert nur in bestimmten Strukturen. Und wir gucken aber, welche Strukturen können wir denn auch ein bisschen lösen, damit die Klienten eben mehr Verantwortung übernehmen können für sich selber, auch damit sie mehr entscheiden können, weil im Wohnheim sind ja die Entscheidungen doch schon ziemlich weggenommen aufgrund der Struktur. Und die können sich auch im Wohnheim selbst versorgen. Wer das kann und wer das möchte, kann das auch. Die können entscheiden, ob sie zum Mittagessen gehen, ob sie das möchten oder ob sie das Geld dafür haben wollen.
Mhm.
Genau. Und die Klienten in der Außengruppe sowieso. Und du hattest ja gesagt, Thomas, also manche gehen zurück, das ist richtig. Also wenn Krisen sind, ja. Wir haben es aber auch zum Beispiel, wenn es Klienten, die sehr lange im Wohnheim leben, also wenn die jetzt, die haben natürlich also doch sehr viel Respekt oder auch Angst davor, wie das draußen plötzlich in einer eigenen Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag ist. Und die können das sozusagen in der Außengruppe bei uns probieren und haben noch die Sicherheit trotzdem dieses geschützten Wohnen, wenn man das so nennen will, ja. Und wir haben viele Klienten auch, die von der Außengruppe natürlich dann irgendwann den Schritt ins ABW machen mit unserer Unterstützung und sich eine eigene Wohnung suchen, ihren eigenen Mietvertrag haben, vielleicht noch eine ambulante Betreuung bekommen, das ist dann ein bisschen anders, oder eben auch gleich ganz rauswechseln, weil sie sich fit genug fühlen, ja, oder weil sie auch wissen, okay, Krisen kann ich, da weiß ich jetzt, wo ich mich hinwenden muss und wie ich dem begegne.
Okay, ist crazy, ist verrückt, wer hat sich das gewünscht?
Das habe ich mir gewünscht.
Das passt ja.
Ja, das finde ich auch.
Warum hast du das gewünscht, Birgit?
Also, ich bin jetzt kein Englisch. Ich weiß nur das Crazy und ich finde dieses Lied so wunderschön, weil das ja eigentlich sehr recht rockig normalerweise im Original ist und es wird ja hier anders interpretiert und ich finde, es zeigt so die vielen Facetten auch und Verrücktsein hat einfach auch ganz viele Facetten und es ist gut, wenn wir uns die alle angucken.
Oder jetzt in dem Fall auch anhören. Ja, das Original, sagt die Birgit, ist etwas rockiger. Das war doch schon ein bisschen chilliger, ein bisschen breit gezogen. Vielleicht wird die Birgit jetzt dann auch ein bisschen ruhiger. Ja. Ja, es ist natürlich, wenn man das erste Mal im Radio ist, ne, du bist ja nicht das erste Mal im Radio, bist das dritte Mal schon hier, ja. Ja, die Birgit hat mich damals durch die erste Sendung geschaukelt, ne? Und war komplett erstaunt. Wir haben ja das Studio umgebaut und sagte, wir waren doch nicht in dem Studio und doch woanders. Nee, das war schon hier, Birgit. Als die Leute nett draußen gewunken haben und wir uns gefreut haben, dass die Leute winken hier hinten aus dem unserem Hauptraum und ja, wir haben dann einfach vergessen, den Regler auszustellen und die Musik lief, wir haben weiter geredet und draußen haben sie schön gewunken und wir haben uns gefreut, ne? Ja, da haben wir ja schon mal so die ersten Einblicke und jetzt würde ich gerne mal die Dani fragen. Dani, du hast ja auch gesagt, du warst ja auch mal im ABW, bei WEG e.V. und bist jetzt aber da komplett raus?
Also ich habe keine Betreuung mehr über den WEG e.V. Ich habe noch einen Soziotherapeuten, der ist auch vom der WEG e.V. Den treffe ich einmal die Woche, alle zwei Wochen ungefähr. Mhm. Und ansonsten habe ich keine Betreuungsangebote mehr vom WEG e.V.
Und gehst ganz normal?
Ich gehe ganz normal arbeiten, gehe meinem Tagesablauf nach und habe dann ab und zu mal einen Projekttag, also einen Programmtag von VNU, Verrückter und. Mhm. Das mache ich gerne, dafür werde ich freigestellt von der Arbeit. Ja.
Arbeitest du dann 8 Stunden oder 6 Stunden? Oder?
Nee, ich arbeite nur 4 Stunden.
4 Stunden?
Also es ist über die Werkstatt für behinderte Menschen. Und ich
für behinderte Menschen oder für Menschen mit Behinderung?
Für behinderte Menschen.
Okay, heißt das nicht jetzt Menschen mit Behinderung? Ist auch egal.
WFBM, Werkstatt. Wird abgekürzt. Mhm. Werkstatt für behinderte Menschen.
WFBM, das ist noch die Abkürzung, so heißt das erstmal nur. Mhm.
Also ist das kein Standard? Ich dachte immer so, dass das jetzt so Standard ist, dass das jetzt heißt Menschen mit Behinderung?
Wir könnten schon sagen Menschen mit Behinderung oder Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Menschen mit Handicap, das wäre dann so ganz offen.
Aber die Werkstatt ist trotzdem heißt noch WFBM in der Kurzform, das hat sich so wahrscheinlich, weil das so ist, vielleicht wird sich das auch mal, wird das mal abgeändert, aber das ist einfach bekannt, ja, und WFBM heißt nun mal Werkstatt für behinderte Menschen.
Nee, ich frage jetzt einfach nur, weil es gibt ja welche, die, wenn du jetzt sagst, ich bin in einer Werkstatt für Behinderte, ich meine, bei mir auf meinem Behindertenausweis steht ja auch drauf, schwerbehindert.
Mhm. Schöner klingt es natürlich, wenn man sagt, für Menschen mit Behinderung, ja, oder mit einer Behinderung, weil es ja auch nicht so pauschal.
Das aber andere heißt so ein bisschen, man ist nur behindert. Genau. Und dabei hat der Mensch ja noch viele andere Facetten. Deswegen ist er ein Mensch mit psychischer Erkrankung oder mit einer Behinderung.
Mhm. Nee, es war jetzt einfach nur mal so eine so eine Zwischenfrage. Ja, ich meine, man muss sich ja auch mal weiterbilden, man muss ja mal horchen, am Puls der Zeit sein. Naja, es ist ja so.
Vielleicht hört es ein WFBM-Mitarbeiter und überlegt sich etwas dazu.
Ich hoffe, derjenige hat heute keine schlaflose Nacht.
Ich glaube,
will morgen reporten. Jedenfalls, Jenny, du hast es geschafft. Du gehst jetzt 4 Stunden. Einmal die Woche hast du noch Soziotherapie. Soziotherapie, wer wissen möchte, was das ist. Da haben wir auch schon mal eine schöne Sendung mit dem Herrn Gallay gemacht, der das sehr breit, und das war auch so eine komplett entspannte Sendung. Ich habe den einfach machen lassen, habe dem zwischendrin eine Frage gestellt. Er sagt, was stellst du hier für blöde Fragen? Ich sage, ich stelle doch die nicht. Ich sage, ich bin doch hier, ich stelle die Fragen. Ich sage, ich weiß, wovon du redest, sage ich, aber ich muss doch Fragen stellen, die die Menschen draußen haben. Ja, und also wie gesagt, da kann man gerne nochmal nachhören, wenn man wissen möchte, was Soziotherapie ist. Den triffst du einmal die Woche. Und ja, wie ist das so in der Unterschied, wie war das da im betreuten Wohnen?
Also ich habe ursprünglich habe ich im Heim gelebt, in Gröningen aber. Hm. Und bin dann, wollte dann wieder in eine eigene Wohnung und bin darüber dann zum WEG e.V. gekommen, zum ABW, zum ambulant betreuten Einzelwohnen.
Okay.
Ja, und über die Jahre habe ich mich natürlich auch entwickelt. Mhm. Und habe es geschafft, irgendwann sozusagen fast alle Angebote abzulegen und mich selber zu kümmern um alles und alles selber zu machen. Ich habe auch keinen Betreuer mehr und mache so alles alleine.
Schön.
Ja. Ich weiß genau, wo ich mich hinwenden kann. Wenn es Probleme gibt, wenn ich Sorgen habe, gibt es Stellen, wo ich mich hinwenden kann, und das ist auch abgesichert alles. Und darum bin ich eigentlich beruhigt und brauche das auch nicht mehr so, diese Betreuung, wie sie früher war.
Das ist ja auch, ich sag mal, ich kenne das ja von mir, wenn man weiß, okay, in dem Fall mache ich das, in dem Fall mache ich das.
Genau.
Das ist schon mal so beruhigend, als wenn man jetzt gar nicht weiß, was passiert, wenn ich jetzt das bekomme, ne? Oder wenn das jetzt passiert, was mache ich denn dann? Ja,
ja, genau.
Und ich glaube, da ist man wirklich schon beruhigter. Ich kenne das auch von mir, wenn ich weiß, ja, so und so. Und ich habe mal jemanden kennengelernt, der sagte eben, ja, ich habe ab und zu mal suizidale Gedanken zum Beispiel, ja. Und der hat immer einfach eine Tasche gepackt. Fand ich auch interessant. Also da steht immer eine kleine Tasche da, so für 1-2 Tage, Nächte. Ja, und er sagte, du, wenn ich da hin bin, ich bin da beruhigt, ich nehme meine Tasche, ich gehe da hin, klopft er an der Tür, und die wissen, okay, ich bin mit der Tasche da, die lassen mich rein, und so nach 1-2 Tagen ist die Krise vorbei, und das beruhigt schon mal.
Ja.
Ja, ja, es gibt ja welche, die wollen ja dann immer nur so, aber ich glaube, man muss ein bisschen was wagen auch mal, ne? Und wenn man da so ein Background hat, wenn man weiß, okay, da kann ich hin, wenn es jetzt ist, und ja, schön, also, und da komme ich jetzt gleich mal zur Überleitung. Also hier haben wir jetzt mal von der Jenny gehört, wie man dabei ist und wie man auch wieder rauskommt und was wichtig ist, dass man immer noch so einen Anker hat, dass man weiß, okay, in dem Fall kann ich da anrufen oder da mich melden, und dann, das funktioniert wahrscheinlich auch sehr gut. Und da komme ich dann nochmal zurück zur Birgit. Du wolltest ja noch wissen,
ich will auch manches wissen.
Du möchtest auch manches wissen. Das ist schön. Wie kommt man dahin? Also wir haben jetzt von der Jenny gehört, sie war in einem Heim und hat dann irgendwas gesucht und ist dann damals zu euch gekommen. Wer darf denn zu euch kommen? Dürfen ist vielleicht die blöde Aussage, aber...
Also kommen ja in der Regel Menschen, die einen Bedarf haben. Also die irgendwie das Gefühl haben, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich schaffe das in meinem Leben, jetzt in meinem Alltag mit der Einschränkung, was auch immer derjenige hat, komme ich irgendwie nicht mehr so gut klar. Ja, es gibt manche, die sich dann ans Sozialamt wenden, das wäre auch ein guter Schritt, also einen Antrag einfach stellen, das kann man machen, einen formlosen Antrag und schreiben, so und so, Name.
Wenn ich das nicht kann, also formlos ist.
Dann könnte ich mich an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden in Magdeburg, die dabei auch unterstützen. Ja.
Also man kann sich immer an den psychosozialen Dienst wenden,
ja.
In dem Fall jetzt hier in Magdeburg, aber natürlich auch überall woanders.
Ja,
ja, nicht, dass es jetzt einer verkehrt versteht. Also
nicht nur deshalb, genau.
Wir wollen es ja schon, in jedem Gesundheitsamt ist ja ein sozialpsychiatrischer Dienst, genau, gekoppelt. Da kann man anrufen, die sind unkompliziert, ja, die sind ausgebildet.
Na?
Ja, und da...
Und da gibt es auch keine Zugangsbeschränkung. Also da kann man sich überhaupt melden, wenn man irgendwie eine Unterstützung braucht, ne? Und die könnten dann dabei helfen, einen Antrag zu stellen. Man kann natürlich sich auch direkt ans Sozialamt wenden. Um aber zu einer Einrichtung wie uns zu kommen, da braucht man eine psychiatrische Diagnose und es braucht eine Antragstellung beim Amt, weil die Hilfe ja bezahlt wird. Also das muss ja nicht derjenige machen, der erkrankt ist. Also nicht die Fachleistung, die muss er nicht bezahlen. Also die Betreuung, die Unterstützung im Lebensalltag ist ja auch nicht nur die Versorgung, die wir vor uns genannt hatten, sondern es sind ja noch ganz viele andere Dinge, die wir abbringen. Die reine Betreuungsarbeit ist ja viel vielfältiger, ist ja nicht nur Essen, sondern ich unterstütze bei allen Dingen, die irgendwie im Leben so auflaufen und die ein Klient vielleicht alleine nicht mehr gut schafft, und dafür muss man einen Antrag beim Amt stellen und das wird auch geprüft. Also da muss man auch seine Finanzen natürlich aufdecken. Da gibt es immer wieder nach einer Gesetzgebung unterschiedliche Spannen. Also wie viel darf man noch haben? Das verändert sich auch immer, das erhöht sich auch immer wieder. Aber das ist so die Grundvoraussetzung. Ein Antrag beim Sozialamt und der darf formlos sein. Viele schrecken so zurück und denken, da muss jetzt was ganz ausformuliert werden. Aber man kann eben auch schreiben, ich lebe alleine zu Hause, ich habe eine Diagnose, ich komme irgendwie nicht mehr ganz klar, bitte helft mir, Punkt, ja. Und das Amt muss dann aktiv werden. Das ist natürlich gut, die laden dann ein zu einem Gespräch, dann wird geguckt, wie ist der Hilfebedarf tatsächlich, dann gibt es auch manchmal ein amtsärztliches Gutachten, da wird auch nochmal geprüft, was liegt jetzt wirklich an. Und dann wird natürlich auch derjenige gehört, wo will er denn hin? Also will er in ein Wohnheim? Das wollen natürlich viele nicht. Ja.
Ja.
Für manche ist das aber trotzdem, also in einer sehr akuten Krise, das kann man schlecht auch manchmal zu Hause abdecken. Ja, dann kann es sein, dass es übergangsweise in ein Wohnheim geht. Die Kliniken melden sich bei uns natürlich, also Menschen, die psychiatrisch erkrankt sind, die ja nicht immer in Behandlung sind, die auch oft genug zu Hause klarkommen, ihr Leben leben und dann aber in eine Krise kommen und mit dem System noch gar keinen Kontakt hatten, dann melden sich die Sozialarbeiter der Kliniken bei uns zum Beispiel oder bei anderen Einrichtungen, wir sind ja nicht die einzigen. Dann führen wir ein Erstgespräch durch, lernen den Klienten kennen, stellen unsere Einrichtung natürlich vor, der kann die sich vielleicht auch bei uns angucken, wenn das möglich ist, damit der mal eine Vorstellung davon kriegt, worum es dabei geht. Ja, und dann entscheiden der Klient und wir natürlich auch, ob das gut geht bei uns, also ob eine Zusammenarbeit möglich ist und dann muss eben trotzdem der Antrag beim Amt gestellt werden und diese Bearbeitung dauert. Da ist noch drüber geschaltet die Sozialagentur in Halle, die letztendlich die Entscheidung trifft.
Was mache ich in der Zeit bis dahin?
Ja, da sind wir nicht zuständig, das muss ich jetzt so klar sagen.
Ja,
ja genau. Im besten Falle, also ist man in einer Klinik zum Beispiel, wir gucken jetzt mal so die verschiedenen Beispiele durch. In einer Klinik könnte es sein, dass man weiter in die Tagesklinik geht, wenn man entlassen wird. Ja, dort dann hätte man eine Tagesstruktur, eine Anbindung. Die Kliniken, die Sozialarbeiter dort, der Sozialdienst, kennen ja auch die Angebote, die niedrigschwellig sind in der Stadt Magdeburg. Die gibt es ja auch. Wir haben Begegnungsstätten. Es gibt ja gut wenn kein Kostenanerkenntnis da ist, gibt es glaube ich nicht ganz so viele Angebote. Ja, man kann gucken, ob man einen Psychiater findet, wenn man noch nicht in Behandlung war, einen Psychologen. Da wissen wir auch, die Wartezeiten sind ellenlang, ja. Und es gibt am Ende wieder den sozialpsychiatrischen Dienst, der dafür auch zuständig wäre. Wenn irgendwie noch gar keine Hilfe greifen kann, weil es noch nicht bewilligt ist, die haben auch Gesprächsgruppen, das weiß ich zumindest, So. Genau, es gibt zwei Begegnungsstätten in der Stadt Magdeburg, eine über uns auch eine Begegnungsstätte, die ist niedrigschwellig, da kann jeder hinkommen, da muss man keinen Schein vorlegen oder so, ja, sondern da kann man hinkommen, da gibt es verschiedene Angebote und ich weiß, dass die Diakonie, also in der Stadtmission, in der Leibnizstraße gibt es auch noch eine Begegnungsstätte.
Also nochmal so für die Hörerinnen und Hörer, niedrigschwellig bedeutet, also da kannst du einfach hingehen.
Ja,
die Schwelle ist niedrig.
Genau.
Da muss ich nichts ausfüllen, da muss ich nichts machen, nichts tun. Da gehe ich einfach ganz unbefangen hin, wenn ich es dann kann.
Ja.
Ja. Und da sind Gleichgesinnte, da sind Fachleute und gucken kostet nichts.
Genau.
Ja. Von daher, ja.
Das kann man ausprobieren, um zumindest irgendwie auch eine Zeit zu überbrücken, um über den Tag zu kommen. Oder wer eben auch nur einen sehr geringen Hilfebedarf hat, gar keine Hilfe irgendwie anders bekommen würde vom Amt bewilligt, der kann aber eben in so einer Begegnungsstätte auch eine Tagesstruktur erfahren und sich eben mit Leuten treffen, sich austauschen, gemeinsam Mittag zubereiten, und damit soziale Kontakte haben, die ja oft einige psychisch Erkrankte einfach nicht mehr haben.
Nicht mehr haben, wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
Gut, Selbsthilfegruppen gibt's noch. Also
genau.
die Sachen, bietet ihr sowas auch an? Also, oder?
Also wir haben eine Angehörigengruppe.
Angehörigengruppe.
Für Angehörige, genau, die gibt es auch schon eine ganze Weile. Die läuft über die Begegnungsstätte, aber eine reine Selbsthilfegruppe, da könnte man sich ja an COBIS wenden, Kontakt- und Beratungsstelle in Magdeburg, die entstehen ja auch immer wieder, das sind wir auch nicht immer auf dem Laufenden. Ja,
ja. Hätte sein können, dass ihr da jetzt irgendwie Anbindung habt und sagt, wir bieten da jetzt vielleicht die Räumlichkeiten zur Verfügung. Ja, machen ja auch viele soziale Einrichtungen, dass die einfach sagen, ja, ihr könnt ja, was ich, mittwochs haben wir nachmittags nichts drin in unserer Cafeteria oder im Nebenraum der Cafeteria. Und da kann man jetzt vielleicht eine Selbsthilfegruppe mit reinnehmen. Wie auch immer. Aber gut, Selbsthilfegruppen, ja, findet man ja
doch schon. Ich glaube, da gibt es auch einige in der Stadt Magdeburg, genau.
Ja, und der Paritätische ist da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber das erfährt man alles. Also wenn das zu viel jetzt hier wird, das ist einfach nur, dass man es mal gehört hat. Ja, der psychosoziale Dienst, der Fachdienst, das ist auch immer so meins, was ich immer sage, das ist auch niederschwellig, das sind Leute, die tagtäglich damit zu tun haben und die wissen, was sie tun, die wissen, wenn sie ihm sagen, so und so, das habe ich, die wissen damit, was anzufangen. Genau. Ja, wir werden gleich noch zum Außenbereich kommen, weil die Christine, bevor die uns hier ganz anfängt mit Lachen, dann habe ich jetzt hier einen Titel, Made of Orleans. Wer hat sich das ausgesucht? Gianni.
Das war ich, ja.
Warum, was ist der Hintergrund?
Eigentlich gibt's gar keinen wirklichen Hintergrund. Ich finde das Lied einfach toll.
Tanzt du dabei immer, oder?
Früher habe ich dazu getanzt, ja.
Und warum heute nicht mehr?
Weil ich nicht mehr so in die Disco gehe.
Naja, du kannst ja jetzt für uns hier tanzen, oder? Ja, Christine freut sich auch schon, alte Tänzerin. Ja, von wem war das? Also,
OMD.
OMD, genau. Das spielen wir jetzt einfach mal ab und ja, wir gucken mal, wer jetzt hier so bei uns tanzt. Ja, OMD. Und ja, ein bisschen haben wir getanzt hier. Und ja, ich meine, wir sitzen hier die ganze Zeit und da muss man sich auch ein bisschen bewegen, ein bisschen aktiv bleiben und zumindestens ich, weil ich kann ja heute nicht zwischen den Stunden eine rauchen gehen, aber mögen es doch meine Gäste, möge es ihnen gegönnt sein, die rauchen. Ja, Christine, du hast ja bis jetzt noch gar nicht so viel gesagt. Dir brennt was unter den Nägeln.
Naja, ein wenig. Ich habe die Pause noch genutzt. Es war ja das Thema, was Menschen in der Zwischenzeit machen, wenn sie auf einen Platz warten. Ja, und es gibt ja viele Menschen, die auch die Wohnung schon verloren haben. Ja, und dass in den meisten größeren Städten irgendeine Art Krisendienst gibt oder ein Krisenhaus, wo die auch übernachten können und entsprechende Hilfen bekommen. Und ja, das gibt's in Magdeburg nicht. Das wollte ich einfach nur noch ergänzen. Also da bleibt eigentlich nur die Klinik und das Obdachlosenheim dann für die Menschen, die schon ziemlich viel verloren haben.
Und eine Klinik, wie gehe ich da hin? Gehe ich da jetzt, wenn ich auf eine Klinik, auf einen Klinikplatz muss ich auch warten?
Naja, es gibt ja die Akutstation.
Da müsste ich dann hin.
Je nachdem, das entscheidet ja also der Patient und der Arzt gemeinsam im Aufnahmegespräch, ja.
Aber wenn ich da klopfe, nehmen die mich erstmal auf.
Auch das sind unsere Erfahrungen, nicht immer. Ja, also bei Suizidgedanken, Suizidgefahr auf jeden Fall. Da ist natürlich die Klinik in der Pflicht.
Ja.
Ja, manchmal, ich würde gerne noch was dazu sagen. Manchmal gibt es ja auch Klient, das sieht die Außenwelt den Bedarf eher, dass er in die Klinik muss, vielleicht auch berechtigterweise, ja, dann wird also der Notarzt gerufen, ja, vielleicht auch Polizei, je nachdem, wie diese Situation eskalieren, das kann alles vorkommen, ja, und dann gibt's eine Entscheidung, oft wird ja versucht, mit dem Betroffenen dann ins Gespräch zu kommen und zu gucken, kommt er jetzt vielleicht auch freiwillig mit. Also es kann ja verschiedene Gründe haben, dass jemand gerade nicht gut geht. Einmal, weil er Suizidgedanken hat, weil es ihm so schlecht geht. Oder wenn jemand sehr manisch ist, dann macht er ja auch Dinge, die schwer für das Umfeld auszuhalten sind, ja. Und dann kann es eine Entscheidung geben, dass derjenige sagt, okay, ich komme jetzt freiwillig mit in die Klinik, gehe dann in die über die Notaufnahme und würde dann auf eine Akutstation kommen. Aber manchmal ist das auch so. Und wenn der freiwillig mitgeht, dann gibt es eben auch keine rechtliche, also da gibt es kein PsychKG, das kann ausgelöst werden, also eine Einweisung nach Psychkrankengesetz. Das kann man auch machen, das gilt aber nur 24 Stunden, dann muss es ganz verlängert werden, dann muss aber ein Richter dazukommen und so kommt ein Obmann, der das auch nochmal mit bestätigen muss. Ja, die Notärztin entscheidet das natürlich auch mit dem Klienten zusammen, also der muss das nachweisen. Besteht jetzt hier noch eine Gefahr für mich oder für andere, das wird er nicht nachweisen, aber und oft erleben wir es aber auch, da kommt jemand dann auf die Notaufnahme und ist dort aber vielleicht ja auch wieder beruhigt, das ist auch okay, ja, aber vorher war die Situation eben sehr eskalierend und auch wiederholend und dann kann es sein, dass jemand von der Notaufnahme eben auch wieder dann nach Hause geschickt wird oder freiwillig, also selber auch geht, weil er nicht bleiben will. Das sind ja, ich kann gar nicht einschätzen von außen, wie das für einen Klienten, für einen Betroffenen ist, weil in der Situation bin ich nicht. Ich bin von außen und dann sehen wir diese Situation oft manchmal sehr verfahren an. Ja, also zum einen ist es ein Drehtüreffekt oder die Klienten wollen vielleicht auch aufgenommen werden, aber die Akutstationen sind auch überlastet. Der Klient kommt vielleicht gar nicht auf die Akutstation, vielleicht ist er auch schon bekannt in seinen Verhaltensweisen, dann lehnen Kliniken das auch manchmal ab. Aus Kliniksicht vielleicht nachvollziehbaren Gründen, aber für den Klienten ist das eben auch eine schwierige Situation, der vielleicht sagt, ich habe einen Bedarf, ich brauche jetzt hier unbedingt ein Krankenhaus als Schutz für mich und auch für andere und kann nicht aufgenommen werden. Ja, also es ist sehr komplex, kann man jetzt wirklich so sagen. Und das sind natürlich alle Seiten, müssen da irgendwie mit zusammenspielen, aber das passiert eben auch nicht immer. Also das sind alle immer sehr bemüht, aber es klappt eben auch oft genug nicht. Und am Ende steht der Betroffene, der ist einfach der Letzte, der irgendwie damit klarkommen muss, ja.
Christine, du bist für den Außenbereich zuständig bei WGV.
Genau, ich bin ein Teammitglied genau und arbeite da schon viele Jahre im Außenbereich, noch relativ auch in den Anfangsjahren, ich glaube in den 90er Jahren ist das entstanden mit dem Wohnungen und kann mich noch erinnern, wie ich selber irgendwie Auslegware ausgeschnitten habe mit den Klienten. Da sind die gut angekommen. Mittlerweile ist der Bereich so gewachsen, wir haben natürlich einen Hausmeisterbereich, die diese Tätigkeiten übernehmen, das ist auch schön, aber das war auch eine gute Möglichkeit, den neuen Klienten kennenzulernen. Man hat die Möbel gekauft, man hat die eingerichtet, ja, konnte so individuelle Wünsche berücksichtigen, ja. Jetzt haben wir schon ein größeres Format mittlerweile und ja, ist ein schönes eigenständiges Arbeiten, ja, man ist relativ, ja, oft allein bei den Kontakten, bei den Hausbesuchen und ja, aber es macht mir Spaß.
Also Außenbereich sind jetzt die, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die Wohnungen, die da so im Umfeld sind und da bist du für die Klientinnen und Klienten zuständig als Sozialarbeiterin oder als?
Genau, ich bin Sozialarbeiterin und wir arbeiten mit einem Bezugsbetreuungssystem. Das heißt, in der Regel habe ich oder begleite ich diese Menschen viele, viele Jahre, bis sich vielleicht deren Wunsch oder deren Perspektiven auch ändern. Und dann haben wir noch einen Co-Betreuer, also jemand in der Hinterhand, der immer sozusagen mit fester Ansprechpartner ist, wie so ein Tandem. Wir können uns immer kurz schließen und ja, sonst, also damit da nicht jede Woche wer anders kommt. Ja, A und O ist ja sozusagen unser Vertrauensverhältnis.
Ja, ja, klar. Ja,
so. Und damit bin ich dann schon ein fester Ansprechpartner für meine Klienten.
Und ist das dann so Tandem, sagst du, das sind ja immer so zwei Leute, der eine erfährt das, der andere erfährt das. Und ist das dann immer so Mann-Frau oder dass man jetzt zum Beispiel, sag mal, wenn ich jetzt als Klient da bin, ja, gibt es sicherlich gewisse Sachen, die möchte ich mit einer Frau nicht besprechen und gewisse Sachen, die möchte ich halt mit einem Mann nicht besprechen. Ist das dann so oder?
Das wäre wünschenswert, ja, ja. Aber können wir sozusagen die Geschlechtsverteilung nicht unbedingt beeinflussen. Also wir haben natürlich Männer und Frauen im Team. Grundsätzlich ist jeder im Team ansprechbar für alle.
Im Team.
Ja, das ist so. Jeder ist, die Klienten können jeden Kollegen ansprechen. Und die können natürlich auch einen Betreuerwechsel ansprechen, wenn die irgendwie sagen,
es passt nicht
oder es so. Es passt nicht oder so, genau, dann ist auch ein Wechsel möglich.
Ja, und ihr arbeitet aber dann auch zusammen und sprecht auch so Dinge ab, Mensch, der will zurück oder der will raus oder was hältst du davon? Das ist schon im engen Kontakt, wie ihr da
Ja, Birgit hat ja sozusagen die pädagogische Leitung von dem ganzen Wohnverbund. Der Außenwohnbereich ist ja nur ein Bereich, der auch eine Leitung hat. Und ich sag mal, sämtliche Aufnahmeprozesse oder Übergangsprozesse werden dann natürlich von den Wohnbereichsleitungen mit der pädagogischen Leitung so abgesprochen. Da ist Birgit schon sehr viel involviert, ja, und Aufnahmegespräche, solche Sachen machst du ja, Fallgespräche, ja?
Genau.
Das machst du, begleitest du sehr häufig.
Was ist ein Fallgespräch?
Sehr schön, ja. Naja, die Klienten haben ja ihre Bezugsbetreuer, so, jetzt haben die ein Thema, was wie auch immer problematisch vielleicht ist, wo die beiden vielleicht alleine nicht gut weiterkommen oder wo auch der Betreuer sagt, Mensch, wir drehen uns hier irgendwie im Kreis, das klappt nicht, oder mir fehlt da auch vielleicht bestimmte Kenntnisse. Dann wird das ins Team getragen, dann ist die Bereichsleitung da, die auch erstmal nochmal guckt. Und manchmal haben wir aber sehr komplexe Problemstellungen. Und dann kann es schon sein, dass ich dann auch dazu komme, um einen Blick von außen zu haben, um vielleicht zu sagen, okay, jetzt müssten wir vielleicht doch mal auch einen Kostenträger einschalten oder wir holen uns jetzt nochmal auch Fachleute von außen, externe, als Unterstützung für eine Problematik, ja, die jetzt nicht immer nur was mit dem Klienten zu tun hat, sondern weil das einfach so ist, wie es ist. Oder auch, wir machen ja auch Gesamtplangespräche zum Beispiel, ne? Da sind die Bezugsbetreuer natürlich da. Da geht es um die Weitergewährung der Hilfe, also auch das Geld, dass das weiterkommt. Aber es wird natürlich auch der Hilfebedarf festgestellt. Der Klient formuliert ja auch Ziele, an denen er arbeiten möchte. Das ist auch so ein bisschen das A und O. Und da ist natürlich der Bezugsbetreuer dabei, weil der kennt seinen Klienten am besten, seine Klientin. Und ich habe aber die Kontakte zu den Kostenträgern, ja, und ich weiß über die Leistungsbeschreibung und über die Entgelte Bescheid und dann stimmen wir uns im Vorfeld ab und in der Regel bin ich dann oft dabei, vor allen Dingen, wenn sich was verändert, ja, also wenn das gleich bleibt, dann machen das auch die Bereiche für sich alleine, das ist nicht in Ordnung, aber wenn sich was ändert, ja, wenn es um, dass Gelder mehr gebraucht werden oder dass wir sagen, der Hilfebedarf sinkt vielleicht auch, jemand will ausziehen, da sitzen wir doch auch mit mehreren dann am Tisch, ja. Wir holen ja auch einen rechtlichen Betreuer dann manchmal dazu. Also je nachdem, also wer gebraucht wird, wird dazu geholt, ja. Also und da findet bei uns im Wohnverbund schon also ein sehr guter Austausch statt.
Sehr schön. Ja, wir sind jetzt happy, weil wir haben ja die erste Stunde jetzt gleich geschafft. Ich gehe jetzt mal davon aus, Christine, das Lied hast du dir ausgesucht. Warum?
Ja, genau, das ist richtig. Also ich habe lange überlegt und lange gesucht und habe mir zum Thema Verrückter und gesagt, ja, irgendwie was Trauriges oder jemand erzählt, wie er eine Krise gemeistert hat und habe viele, viele Lieder gehört und dann habe ich gedacht, das ist ganz schön komisch und vielleicht auch ein bisschen dumm oder so, weil unser Ansatz ist ja eigentlich zu gucken, wir gehen ja von einem positiven psychischen Wohlbefinden aus und als ich den Gedanken hatte, war mir klar, welches Lied ich möchte, nämlich Happy, ganz einfach. Ja, aber ich habe ein paar Kurven gedreht, bis ich da hingekommen bin.
Ja, es ist ja auch eine anspruchsvolle Sendung, ja. Möchte man sich auch ein paar Gedanken machen im Vorfeld, ja, mache ich ja auch. Mhm. Ja, und ich merke, ihr habt euch auch schön Gedanken gemacht. Also, erste Stunde ist fast vorbei. Happy.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, da sind wir wieder live für euch hier im Studio B in Aschersleben. Ja, ich würde sagen, mit WGV, mit eurer tollen Arbeit, Dankeschön, sind wir jetzt, glaube ich, haben wir alles gesagt? Habt ihr noch, ihr habt das letzte Wort? Ihr seid Frauen.
Wir dürfen auch später nochmal einhaken.
Ja, es gibt so viel, würde es noch zu erzählen geben, aber das ist auch klar, es gibt hier eine Sendezeit und wenn uns noch was einfällt, was ganz wichtig ist, gibt ja auch vielleicht Verbindung zum VNU-Projekt etc., dann würde ich, oder klinken wir uns dann einfach nochmal ein.
Sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Thema, VNU. Christine, sag nochmal, was heißt das?
Na, wurde ja schon öfters erwähnt, Verrückter und ich bin mit Birgit sozusagen eine Kollegin im WGV, also im Wohnverbund und wir sind auch Kolleginnen im Schulprogramm Verrückter und. Ja. Das wurde irgendwann umbenannt, weil ein Projekt wohl, das hatte mal einen Anfang und ein Ende. Und deswegen haben die Kollegen in Leipzig, die haben das initiiert, Irrsinnig Menschlich e.V., die haben das dann zum Schulprogramm gemacht, weil wir einfach nicht wollen, dass das ein Ende hat. So, das ist die Erklärung, Thomas.
Mhm. Kann man machen, muss man nicht.
Ja.
Ja, gut, jetzt haben wir erfahren, ihr beiden seid Kollegen, Kolleginnen.
Ja.
Ja, Janni, und was sind wir? Wir waren mal Kolleginnen.
Wir waren auch mal Kollegen.
Wir waren nämlich auch mal Kollegen. Ja, und da kommen wir gleich dazu, weil in Magdeburg geht man immer zu viert in das Programm, in die Schule, anderswo mit zwei, dreien. Und was machen da vier Leute? Was sind das für Leute?
Genau, Janni ist also streng, du bist natürlich auch eine Kollegin von mir und ich wollte nochmal den Bezug zum Arbeitgeber herstellen, zu Birgit. Janni ist auch eine Kollegin von mir, genau, wir gehen als Tandem in die Schulklassen ab Klassenstufe 8 und machen da einen verrückten Unschultag zum Thema seelische Gesundheit. Und unser Team besteht aus sogenannten fachlichen Experten, also Menschen, die ja im Bereich Gesundheitsprävention, Sozialpsychiatrie eine Ausbildung haben. Wir haben auch eine Psychologin und ja, wir sind Sozialarbeiter, genau. Und einen persönlichen Experten, das sind Menschen, die persönliche oder psychische Krisen gemeistert haben und darüber berichten können vor den Schüler und Schülerinnen. Und die Besonderheit in Magdeburg ist, dass wir immer zwei fachliche Experten und Expertinnen dabei haben und zwei persönliche. Genau, das macht vier. Und die Kollegen in Halle, die arbeiten, glaube ich, auch in diesem Vierer-Modell.
Mittlerweile, die haben, glaube ich, mal im Zweier gearbeitet. Ne? Als ich damals meine Schulung hatte, die habe ich in Halle gemacht, die sind zu zweit reingegangen. Ja.
Genau, also wenn wir ein Netzwerktreffen haben, wo sich alle Regionalgruppen treffen bundesweit, das Verrückte und geht es ja bundesweit und auch noch in Tschechien, in der Slowakei und in Österreich, glaube ich, auch. Mhm. Und wenn wir ein Netzwerktreffen haben, dann wird immer netterweise gesagt, das Magdeburger Modell, also weil wir zu viert gehen. Ja. Und wir haben damit angefangen und es sieht so aus, wir bleiben auch dabei. Ja.
Es hat halt viele Vorteile, ja. Also es kann immer mal einer ausfallen, wenn ein fachlicher Experte ausfällt. Expertin ist es natürlich ganz blöd. So sind wir zu zweit und dann wird immer noch geguckt, kann das dann einer vielleicht auch alleine, weil es kann ja auch mal vorkommen, fällt ein persönlicher Experte aus, was ja auch vorkommt aufgrund von Krisen etc. Ja, und das nicht immer absehbar ist, dann ist immer noch ein zweiter da. Und aber wir gehen ja davon aus, wir gehen zu viert rein und haben damit einfach auch können mehr gucken, können mehr auf die Schüler eingehen. Wir haben zwei Lebenslehre, zwei Geschichten, die erzählt werden und die sind ja auch ganz unterschiedlich, wie persönliche Experten ihre Erkrankung erleben und auch eine unterschiedliche Diagnose vielleicht haben, sodass einfach den Schülern, ich will nicht sagen mehr geboten wird, aber es ist einfach, also es sind eben zwei persönliche Experten da, die Geschichte erzählen und wir haben zwei Fachexperten, die durch den Tag führen und wir empfinden das als sehr bereichernd, aber auch entlastend. So trauen wir uns das gut zu und so kriegen wir die Tage auch sehr gut hin mit den Schulen oder auch FSJ-Klassen oder Auszubildenden. Ist ja breit gefächert.
Mhm. Also, wenn nichts anbrennen soll, macht man das Magdeburg-Modell.
Das würde ich so nicht sagen.
Kann aber auch mal einer krank werden. Ja, macht ja schon Sinn. Ja, es ist auch natürlich, so, dass es immer alle unter einen Hut zu bringen, ist schwierig und ich kam da irgendwann nicht mehr mit klar, deswegen bin ich auch nicht mehr, also das ist ein Grund, warum ich nicht mehr mit dabei bin, weil es ist ja auch diese Distanz, ich sag mal, die ist zwar jetzt nicht so groß, aber ich sag mal, ich brauche auch so irgendwo meine Strukturen und da fällt da mal einer aus. Ich verstehe das alles, alles gar keine Frage und wir sind da auch gar nicht im Bösen auseinandergegangen, um Gottes Willen. Ja, wir haben da einfach drüber gesprochen und wie gesagt, jeder hat ja so seine Struktur, wie er damit am besten zurechtkommt. Und für mich, weil ich auch unterschiedliche Sachen auch so mache und da ist es ähnlich, wo ich einfach gesagt habe, nee, da mache ich mich einfach nur fertig. Und von daher ist das alles so in Ordnung. Und die zweite Sache, warum ich da jetzt aktuell auch nicht mehr so mit dabei bin, ist halt einfach, und ich habe vorhin erfahren, der Gianni geht das genauso verrückt nach unten. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns. Wie lange es noch dauert? Vielleicht zwei Wochen? Weiß ich nicht. ist ja irgendwann dann entwickelt worden, dieser verrückte Und-Tag im Netz zu machen, ne? Also per Zoom oder
als Online-Modul.
Online-Modul. Genau. Ja, und das ist gar nicht meins, Jenny. Wie geht's dir damit?
Also ich habe mich jetzt erstmal aus dem Schulprojekt zurückgezogen, weil ich das online auch nicht machen kann. Also das passt einfach nicht zu mir und ich möchte das nicht. Ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein, wenn es wieder in Präsenzunterricht geht. Und da freue ich mich wieder drauf.
Genau, weil wie gesagt, meins ist es auch nicht. Aber ich meine, es gibt Menschen, für die ist das Modell gut. Wir haben uns ja vorhin auch, als ihr noch nicht da wart, auch unterhalten. Es gibt Menschen, die wollen halt einfach so vielleicht auch ein Stückchen weit diese Anonymität. Die wollen da nicht ganz diesen, das ist ja auch beim Psychologen. Ja, du kannst ja auch einen Psychologen oder was weiß ich, gibt's ja auch per Online und so weiter. Das muss jeder auch für sich selbst rausfinden. Da muss man auch ehrlich sein. Wie gesagt, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, bei ein, zwei Schulungen war ich da mit dabei, wo ich einfach gesagt habe, ich habe es probiert, aber ich bin eher so der persönliche Mensch, der den Kontakt sucht, diese Atmosphäre, dieses Feeling, dieses doch nochmal diesen Mundwinkel beobachten und ja, Jenny, da sind wir die Experten. Ja, verrückt, na und? Da habe ich mir aufgeschrieben, wie funktioniert das? Also du hast ja, Christine, du hast ja vorhin schon eingangs gesagt, dass wir oder ihr in Schulklassen geht ab 8. Klasse. Mhm. FSJ, freiwilliges soziales Jahr.
Also ab Klasse 8 und dann aufwärts. Also insgesamt irrsinnig menschlich. Hat sozusagen drei große Bausteine. Es gibt seelisch fit in der Schule. Das sind diese verrückten Unschultage, aber eben auch Fortbildung für Lehrkräfte oder für Schulsozialarbeiter.
Hat das schon stattgefunden?
Das, in dem Bereich sind wir unterwegs. Wir haben auch schon im letzten Jahr unsere erste Lehrerfortbildung gemacht in Stendal.
Wie war das? Das interessiert mich.
Dann gibt's noch den zweiten Baustein, seelisch fit studieren. Und der dritte Baustein ist seelisch fit arbeiten. Und wir sind seelisch fit in der Schule, da sind wir unterwegs. Wie gesagt, die verrückten Unschultage, die machen wir seit 2008 und seit letztem Jahr die Lehrerfortbildung.
Wir haben ja auch, Birgit, wir waren ja mal zu so einem Festival da, oder was das da war, in Magdeburg, da haben wir auch was mit Studenten gemacht, ne? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, oh, du hast recht, das war ja in Wuckau, dort auf diesem Fabrikgelände.
Genau, auf dem Fabrikgelände, da war ja noch eine Kollegin, die auch studiert hatte.
Die hat das Praktikum in der Außengruppe gemacht, die Sozialpraktikum für das Studium, genau. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen.
Mit der habe ich zusammen die Ausbildung gemacht.
Genau, und wir haben dort, aber weil dort ja auch Studenten und junge Leute waren, genau. Und wir haben dort das VNU-Projekt vorgestellt.
Wir haben das einfach mal vorgestellt. Ja. Und
richtig, war schon lange her, ja.
Das ist, ja, wir kennen uns ja auch schon ewig. Ja. Und auch das auch mit Studenten ist jetzt nicht so euer, also für die Magdeburger Gruppe, ihr seid ja jetzt nicht unterwegs.
Ich glaube, das decken die Kollegen in Leipzig ab, auch als Online-Modul. Wir selber.
Ach so, als Online ist das, also okay.
Nee, das gibt's auch regulär in Präsenzveranstaltungen, auf jeden Fall. Aber im Moment machen die das auch als Online-Modul, ja. Und wir haben mit den Anfragen, die wir in den Schulen haben und mit den Lehrern, sind wir froh, wenn wir das irgendwie abdecken können und planen jetzt natürlich für den Sommer auch wieder Präsenzveranstaltungen. Das ist uns auf jeden Fall lieber. Es geht irgendwas verloren beim Online-Modul, da gebe ich dir recht. Aber es ist auch so ein bisschen, der Bedarf wächst, gerade zu Corona-Zeiten. Und wir haben lange mit uns gerungen und haben gesagt, irgendwie ist es besser, als gar nichts zu machen. Der Bedarf ist ja da zum Thema. So.
Der Bedarf ist da, keine Frage. Ja. Und sicherlich wird es da auch genügend Menschen geben, die sagen, das ist genau das Richtige für mich, um da halt einfach erstmal den ersten Bezug zu haben. Ja, aber das Schöne ist ja diese Individualität. Man kann ja sagen, nee, das ist jetzt nicht meins, das möchte ich nicht, so wie wir beide das bei der Online-Sache machen. Und ihr sagt, okay, lieber besser als gar nichts, aber man muss dahinter stehen, glaube ich. Ja, weil es ist ja doch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die wir da haben, die Menschen, die das machen, haben. Und da möchte man, glaube ich, schon fit sein und auch dahinter stehen und auch ehrlich zu sich sein und da nicht einfach irgendwie so rumhängen und sagen, ja, das nützt den Jugendlichen nichts, das nützt gar keinem was. Und wir haben es ja gesehen, Christine, als wir letztes Jahr waren wir ja zu einer Präsenzveranstaltung zu zweien. Zu zweien, ne, waren wir.
Erzähl mal weiter, dann fällt es mir wieder ein, bitte.
Ach so, ja.
Ich hab einige gemacht, von daher.
Wir beiden zusammen, meine ich jetzt.
Ja, bestimmt.
In der Schule. Hm? Wir haben zusammen den Scheck abgeholt.
Ja, im Editha-Gymnasium in Magdeburg.
Genau, wir haben den Check von der Barmer. Da komme ich gleich dazu. Wie finanziert sich das? Wo kommen da Sponsoren? Ist das was kostet ungefähr so ein Tag? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, heute hören auch viele Eltern zu, die sagen, ja klar, mein Kind hat sich verändert und bla bla bla, habe ich noch nie gehört, was die da machen. Wie funktioniert das? Wie gehe ich das jetzt? Wer ergreift da die Initiative?
Das ist meistens, ja. Meistens sind es die Klassenlehrer oder der Schulsozialarbeiter. Ich glaube, ich habe in all den Jahren mit zwei Schulleitern gesprochen, also eher selten, sondern meist der Klassenlehrer, der irgendwie Initiative ergreift und sich meldet. Und
woher weiß der das, dass es das gibt?
Ja, entweder hat es sich rumgesprochen oder die haben aktiv gesucht. Dann stoßen sie auf die Seite von Irrsinnig Menschlich und finden dann die Regionalgruppen aufgelistet und dann melden die sich. Ja.
Es gab auch mal über die Psychiatriekoordinatorin der Stadt Magdeburg, die hat das auch mal in die Schulen verteilt. Also wir haben ja Flyer natürlich, ne, wo das auch kurz erklärt ist. Und da wurden auch mal Flyer verteilt an die Schulen oder geschickt, aber die Erfahrung war dort auch, die Schulen kriegen so viele Flyer und Projektangebote.
Ja, ja, darum frage ich ja.
Dass das einfach eventuell auch wegfliegt oder wer guckt da schon drüber, wenn da 500 oder ich habe jetzt keine Ahnung, aber ne, da geht es auch unter.
Mhm.
Genau, und wir versuchen natürlich auch Werbung zu machen, sofern wir das mit unseren personellen Mitteln noch irgendwie auch hinkriegen. Aber die Schulen untereinander tauschen sich ja auch aus. Oder wir sind, also du bist ja, Christine, im Arbeitskreis Schulsozialarbeit, ja, oder Arbeitskreis Sucht. Ja.
Suchtprävention,
genau. Ja.
Der genau. Arbeitskreis der Schulsozialarbeiter kennt uns auch.
Ja.
Und zu manchen Schulen haben wir ja schon eine feste Kooperation. Ja. Und dann sind wir eben immer wieder auch an der Schule. Mhm. Ja. Und genau. Der Preis, das variiert immer ein bisschen auch, je nachdem, wie unser finanzieller Background ist. Wir kriegen Zuschüsse von Irrsinnig Menschlich auch für einen Verrückten- und Schultag. Das variiert auch manchmal nach Schulform. Mhm. Jetzt ist es gerade so, dass wir für die Berufsschulen etwas mehr bekommen, warum auch immer. Deswegen kann ich gar keinen festen Preis sagen. Ich sage immer, wir finden irgendwie eine
Regelung. So Pi mal Daumen mit was?
Ein paar hundert Euro, sage ich jetzt Pi mal Daumen, Thomas. Und es gibt aber auch Fördermöglichkeiten übers Ministerium.
Ja, kann man ja offen und ehrlich sagen, weil ich sag mal, so eine Schule hat ja auch nicht viel Geld. Mhm. Glaube ich jetzt mal, und da bevor ich da jetzt überlege, und wenn ich jetzt aber höre, okay, das kostet Pi mal Daumen, was weiß ich, 500 Euro am Tag, 300 Euro, was weiß ich, ist da irgendwie 200 Euro, muss ich als Schulklasse selber aufbringen. Ja, das ist ja einfach auch mal, wo man einfach sagt, na, das ist ja gar nicht mehr so schwer wie 500. Mhm. So, das ist ja bloß der Hintergrund, warum ich frage. Ja, ich möchte da auch gar keinen irgendwie festnageln, sondern einfach nur mal ungefähr.
Na, das variiert eben, je nachdem, was wir als Zuschuss kriegen. Ja, ist jetzt, wenn ich gerade nur 100 Euro kriege für einen Zuschuss, dann muss die Schule natürlich einen sehr weitaus höheren Anteil zahlen. Ja, wenn ich gerade einen Zuschuss von 400 Euro kriege. Deswegen ist es gut, einfach anrufen und dann können wir das klären. Und es gibt aber auch mehrere Fördermöglichkeiten, zum Beispiel übers Ministerium.
Für die Schule direkt.
Für die Schule selber, direkt. Ne? Die Schule muss den Antrag stellen. Ja. Das ist mit Arbeit verbunden, ohne Frage. Ja.
Das ist ja alles. Wenn ich Geld haben möchte, ist alles mit Arbeit verbunden.
Genau. Und die Barmer regional in Magdeburg unterstützt aber auch einige Schulen. So. Und dann kriegen die das fast eins zu eins erstattet. Mhm. Ja.
Okay, da haben wir gleich ein schönes Lied, wie es den Kindern und Jugendlichen geht. Ich weiß gar nicht, von wann das Lied ist. Das ist schon sehr alt. Das habe ich schon als Kind, Jugendlicher, dieses Video gesehen, noch in Schwarz-Weiß von Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Das hat mich damals schon emotional mitgenommen, muss ich sagen. Und ich assoziiere das heute so, was in Schulen abgeht. Das ist meine Sichtweise. dass da wirklich sehr viel Schindluder mit, meines Erachtens, mit Kindern ja getrieben wird. Und ich hätte niemals gedacht, in diesen 40 Jahren, habe ich gedacht, naja, irgendwann wird sich das ändern. Ne? Finde ich schon traurig, ist so ein bisschen so Nachkriegsgeschichte, ein bisschen, aber nee, es ist ja weiterhin aktuell. Und ich glaube, durch dieses Corona, was da nochmal gemacht wird, da kommen wir gleich drauf, ist da nochmal so richtig einer obendrauf. Pink Floyd. Ja, Pink Floyd. Ich weiß gar nicht, welches Jahr ist. Ja, uns ist ja auch der Techniker hier, unser Mischpultbetreiber, abhanden gekommen. Ja, ein bisschen nicht, wenn du hier anfängst, nach dreimal bei SAW oder sonst irgendwo. Nee, du bist schon, es geht schon um hier. Es geht hier schon um, und das ist hier, ja, auch eine ehrenvolle Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich bin halt nicht so der Technikfreund, aber ich glaube, ich kriege das ganz gut hin hier. Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt gerade auch festgestellt, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde es schrecklich, was auch gerade jetzt so während der Corona-Zeit mit Kindern und Jugendlichen in den Schulen passiert ist. Sicherlich war das alles eine neue Situation für alle Seiten. Aber ich glaube, man hätte es aus meiner Sicht ein bisschen humaner machen können. Christine, als wir das erste Mal in diesem Gymnasium dort zusammen waren, das werde ich in meinem Lebtag nie vergessen. Ich habe schon viel erlebt beim Schulprojekt, aber so verschlossen, wie die jungen Menschen da waren, also das war ja schon nicht mehr feierlich. Ja? Was habt ihr da jetzt so für... Du warst ja nicht dabei.
Bei dem nicht, nee, aber wir hatten ja schon viele andere und ich denke natürlich, es gibt sicherlich Klassen, aus welchen Gründen auch immer, und da ist Schule ja nur ein Raum, der auf sie wirkt, eine Struktur, sondern da spielen ja ganz viele Dinge mit rein. Aber weil du sagst, wir waren für uns unterschiedlicher Meinung, wir erleben schon auch, das glaube ich, spreche jetzt Christine auch aus dem Herzen, Schule als einen Ort, der ja wohl... Also der Schutzraum sein kann für Schüler und der ganz viel bietet, weil die Schüler sind den halben Tag in der Schule, sind sehr intensiv dort zugange und da kann ganz viel passieren, da kann aufgefangen werden, die Lehrer sind nah dran, die Schulsozialarbeiter, die Klassenlehrer und es kann natürlich, es ist aber auch ein Ort, wo auch viele Dinge passieren, die nicht gut für Schüler sind, aber das steht in beides nebeneinander, ja, und im besten Falle ist also, ja nicht nur eine Balance, sondern es ist mehr Schutzraum, aber das bietet Schule eben auch. Und deshalb gehen wir ja auch dort rein und versuchen zu vermitteln, was da wichtig sein könnte oder was da für Kinder
zieht. Es kommt
immer auf Personen drauf an, die dort vor Ort sind. So, das ist meine Erfahrung.
Naja, hier fand ich schon die allgemeine Situation, die Situation in dieser Schulklasse, wie verschlossen die Jugendlichen, die Kinder, ja, ich sag einfach mal Kinder, Jugendliche waren, das fand ich schon. Und der Lehrer wusste auch nicht so, ich will dem Lehrer nichts unterstellen, um Gottes Willen, der sagte ja auch, Neugier ist eigentlich nicht wirklich. Und letztendlich, wie es dann nachher ausgegangen ist, dass da auch jemand weinend raus ist und dies und jenes, ja, das fand ich schon. Und wo wir gefragt haben, was kennt ihr für psychische Erkrankungen, was da alles für Horrorfilme kam und mit was die sich beschäftigt hatten, wo wir ja selbst auch nach der ersten oder bei der ersten Pause dann auch gesagt haben, was passiert denn hier? Das fand ich schon, also ich als Selbstbetroffener, ich weiß, was eine Maske ist, ich weiß, was eine Maske tragen ist, im bildlichen Sinne, ja, etwas nicht preisgeben wollen und da ich gesagt, Alter, und das in dem Alter, krass.
Das ist eben, also wenn wir in die Schulklasse kommen und der Lehrer muss die Klasse auch nicht irgendwie extra vorbereiten, das Thema muss bekannt sein und das Thema ist seelische Gesundheit, ja. Da stoßen wir nicht immer auf hochbegeisterte, glückliche Schüler und sagen, könnt ihr bitte einen Stuhlkreis bitten, heute geht's um seelische Gesundheit, da gibt's vielleicht auch andere Projekttage. Deswegen ist die erste Phase auch so unheimlich schwierig, auch da ins Thema reinzufinden. ja, wir sagen immer, das ist ja die Aufwärmphase, ja, oder Eisbrecher sagen wir immer, ja. Und
Darf ja auch sein.
Sozusagen unser Paket mit, was wir alles machen können, auch an Gruppenarbeiten, wo die sich einbringen können. Und zum Schluss erzählt ja auch der persönliche Experte die Geschichte. Die Schüler können Fragen stellen und bis dahin ist es ein weiter Weg. Aber wir haben was in petto, aber ausschlaggebend ist das, was die Schüler mitbringen. Und das ist eben entweder eine gewisse Portion Offenheit oder die verschließen sich und ich sag mir, dann haben die gute Gründe dafür. Dann ist irgendwas in der Klasse, warum die sich so verhalten. Und dann können wir bestenfalls irgendwie danach fragen, was braucht ihr denn heute, um heute einen Rahmen zu haben?
Das oder so, funktioniert ne? ja auch, das funktioniert ja auch gut und dass da nicht jeder jetzt in dem Alter schreit, hurra, da habe ich schon ewig drauf gewartet, sondern ich warte erstmal drauf, was der Nachbar so sagt, ja. Ja,
genau.
Aber dafür ist ja diese Aufwärmphase da, wo, sage ich jetzt mal, dann auch acht Augen, die diese Schüler nicht kennen. Ja, einfach, wir sitzen da ja auch immer irgendwie so verteilt, ja, damit jeder irgendwie immer so ein Spektrum an Schülern im Blick hat und dann ist natürlich auch der Austausch da und so eine Aufwärmphase ist natürlich immer nicht ganz so einfach, aber hier, das fand ich schon, das war der erste VNU-Tag, der dann während der Pandemie war, ja, nachdem wir den Check da geholt haben und das fand ich schon, also das fand ich schon sehr, sehr verschlossen, sehr auch ablenkend, wo wir uns auch gefragt haben, was ist denn das hier? Das hat man ja auch noch so noch gar nicht. Ja, letztendlich ist es gut ausgegangen. Gänsefüßchen oben, Gänsefüßchen unten. Ja, aber das war schon, also das werde ich mein Lebtag auch so nicht vergessen. Und ich sag mal, alleine schon da habe ich gespürt, ein Teil der Schüler hatte eine Maske auf, ein Teil eben nicht. Und du hast ja so schon soziale Unterschiede und dies und jenes. Und dann waren da welche, das kam mir noch oben auf drauf, ne? Welche hatten eine Maske auf, welche hatten keine Maske auf, welche haben sie später abgenommen. Und aber geknackt haben wir sie nachher doch alle. Und ich sag mal, diese Auswertung, die wir ja dann auch machen, ja, wo die Schülerinnen und Schüler eintragen können, was wie so war, das ist da auch sehr positiv ausgegangen. Ja.
Genau. Also es geht, glaube ich, auch nicht ums Knacken. Das ist schön, wenn die sich natürlich öffnen und berichten, wenn die Klasse an sich so einen vertrauten Rahmen hat. Und wenn die das an dem Tag nicht haben oder generell nicht haben, warum auch immer, dann ist das sozusagen auch nicht unsere Baustelle. Mhm. Dann können wir das einfach nur zurückmelden. Wir haben das im Angebot. Entweder macht ihr was daraus oder ihr müsst nochmal anders gucken, ja. Und an dem Tag, ich glaube, mich zu erinnern, ein Schüler hat gleich gefragt, warum kommt ihr denn zu uns?
Nee, das war der zweite. Aha, ich meine, diese erste Klasse, wo wir waren.
Kann es sein, dass du mit Kerstin warst und gar nicht mit mir? Weil versuche mich immer, ist ja auch egal, das waren deine Erfahrungen und ja, wir können ja auch gerne
über, auch
wir
haben sagen, so viele schon gemacht. Jetzt auf einem Tag so rumreiten, aber das ist ja trotzdem, du hast
nein,
da
für
die
mich,
Erfahrung
für mich,
gemacht.
Für mich war das, weil ich ja auch schon etliche Tage gemacht habe, fand ich das schon sehr beeindruckend, weil beeindruckend krass, das ja auch der erste Tag nach langer, langer Zeit während der Pandemie war und ich natürlich, oder jeder hört ja von außen unterschiedliche Sachen, ja, der eine, klar, wie immer, der eine kommt damit klar, der andere verschweigt und sagt, er kommt damit klar und so weiter, deswegen war ich persönlich auch drauf gespannt wie so ein Flitzebogen und da hatten wir ganz schön zu knabbern.
Naja, und so, aber wir kennen ja auch, also, dass es so völlig unterschiedlich sein kann. Also, es gibt Klassen, die sind sehr offen, warum auch immer, das wissen
keine
wir
Frage,
ja auch nicht.
Keine
es gibt Klassen, da hat man das Gefühl, so wie du sagst, Maske. Mir fällt aber noch ein, deshalb, wir gehen ja in Klassen ab 8, also Klassenstufe 8. Ja, die Pubertät, das wissen wir, das ist auch ihr Lebensalltag. Also sich irgendwie, die müssen sich positionieren oder wollen sich positionieren. Die tragen nicht unbedingt das alles so nach außen, sondern wollen eben auch stark sein, nach außen stark wirken. Die tragen eben auch eine Maske im Alltag. Also das ist ja typisch für die Pubertät. Und
aber nicht so extrem.
Na, das glaube ich, Thomas. Aber es gibt eben so eine und so eine. Also ne, das war jetzt ein krasser Tag. Vielleicht spielt auch Corona, weil ihr nach langer Zeit dort drin wart.
Das war Corona, ja.
Eine Rolle, ne? Und da muss sich ja auch das System Schule, musste sich ja auch erstmal in reinfitzen, wie gehen wir damit um. Und da sind bestimmt ganz viele Dinge schiefgelaufen, wie aber überall, in allen Betrieben, die mit Corona zu tun hatten. Auch wir mit unseren Klienten mussten uns ja umstellen. Mhm. Und das war für manche schwer zu verkraften und für manche einfacher. Und so gibt es eben, mussten sich die Schulen auch rantasten. Also ich will das jetzt gar nicht gut reden, aber ich denke, da versuchen gerade alle was zu machen, ja. Und ich denke, auch Schüler sind auch mit dem Online jetzt versierter. Das war natürlich am Anfang auch für alle. Da sind die Plattformen abgestürzt. Die Lehrer hatten diese Technikvoraussetzungen auch nicht, die Schüler auch nicht, ja. Da muss ja erstmal was zusammenkommen, damit man das gut machen kann, ja. So. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann so einen Tag erwischt, aber das kennen wir auch von früher, auch als Corona nicht gab, hatten wir, wenn wir uns so, wir haben ja große Teams immer gehabt, wenn wir geguckt haben in unseren Regionalgruppen, da gab es mal Tage, wo man gedacht hat, oh Gott, was ist denn heute eigentlich gelaufen? Und wir waren doch dieselben und wir haben dasselbe Programm gemacht wie immer. Und trotzdem war es ganz schwierig, an eine Klasse ranzukommen oder auch an einzelne Schüler. Und es gibt aber immer Schüler, die wir trotzdem erreichen. Also das finde ich nochmal ganz wichtig.
Ja, keine Frage.
Also und wenn man 2, 3 erreicht, und das erleben wir oft in den Pausen, dass die dann nochmal kommen oder nachfragen oder jemand eben auch gerne auch sehr betroffen sein darf, ne, von der Lebensgeschichte des persönlichen Experten, ja, so, dann ist das auch gut und dann können wir das Gefühl haben, aber dass da eben 3, 4 auch, dass irgendwie, die wir vielleicht nicht gut erreicht haben, ja,
darf auch sein. Die wird es immer geben. Nein, genau. Hier war für mich, ich meine, ich habe ja auch schon wirklich viel miterlebt, hier war für mich schon ein Ablenkungsmanöver von dem eigentlichen schon extrem. Sie waren vorbereitet, aber ich empfand es als sehr irreführend, wie sie vorbereitet waren. Und das war, glaube ich, nochmal so eine richtige große Angst, die da mit drinne steckte, zu dem, was sie sonst auch haben. Mhm. Ja. Und für mich ist schon dieses Knacken schon irgendwie eine Herausforderung. Und wahrscheinlich für Gianni auch, weil sonst würde sie ja auch nicht so wie ich dieses vor Ort, dieses Knistern, dieses, guck mal, hast du das Schmunzeln da gesehen? Das siehst du ja am Online nicht ganz so. Ja.
Darf ich aber kurz nochmal, also weil ich, sonst könnte ja Janni auch mal was dazu sagen, glaube ich, ne, wie du das so diese Tage erlebt hast oder wie das dir damit ging. Aber ich würde nochmal ganz kurz zum Online was sagen. Du hattest ja vorhin so gesagt, Mensch, das ist, warum du raus bist. Und ich finde das völlig richtig, dass das jeder entscheiden muss, was er tut und wie viele Projekttage er auch macht. Wir können ja auch nicht immer alles bedienen oder müssen auch mal sagen, das ist mir jetzt zu viel oder so, ja. Ich war eine absolute Skeptikerin, was das die Online-Module betrifft, weil ich mir das technisch einfach nicht zugetraut habe und dachte, oh Gott, 25 Leute auf dem Bildschirm. So, Christine hat sich irre reingefuchst und die Technik da sich angeeignet und wir hatten jetzt einen Online-Tag mit FSJ und ich war wirklich begeistert. Also ich kann es nicht anders sagen, ja. Also ich hätte das nicht erwartet. Es hat andere Vorteile. Also wir haben die gesehen, nun sind FSJler auch nochmal älter, die waren auch sehr offen. Also, aber gut, es hat ja auch was damit zu tun, wie wir den Raum aufmachen. Wir konnten sehr viel interaktiv online machen, was wir in einem Präsenzunterricht gar nicht machen, weil das zu viel Unruhe reinbringt. Dann müssen die aufstehen. Wir machen auch Gruppenarbeiten im Präsenz. Das ist auch wichtig, auch die zu sehen, das glaube ich auch. Aber ich fand, es hat was anderes gehabt und ich will das wirklich, also ich war begeistert davon, dass das, wie das funktionieren konnte und die waren offen und wir hatten im Chat, es war sehr multitaskmäßig, also wir haben Leinwände aufgemacht, wir haben virtuelle Räume aufgemacht. Nee, ich finde wirklich, also mich hat das begeistert, weil ich vorher so skeptisch war und mir das nicht vorstellen konnte, dass das irgendwie gut geht.
Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass du das nicht vorstellen konntest.
Ja, das glaube ich. Ich bin ja so nicht die Technik-Freakin, da ich habe andere Qualitäten. Um das mal kurz zu erwähnen. Nein. Aber, und das war für Christine, glaube ich, ganz viel Arbeit. Ich habe mehr geguckt, dass ich das Inhaltliche, das, was ich machen musste. Aber ich glaube, das ist eine Chance. Und es ist okay, wenn Leute sagen, ich kann mir das online nicht vorstellen. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt ja auch fachliche Experten, die vielleicht sagen, nee, online, das geht für mich überhaupt nicht. Das ist mit der Technik irgendwie auch was. Oder ich will die richtig sehen können. Aber wir müssen uns trotzdem darauf einstellen, dass Corona und dass diese Präsenz nicht so stattfinden kann. Das ist überall in der Gesellschaft, nicht nur in der Schule, sondern auch an anderen Stellen. Und dann, glaube ich, ist es trotzdem wichtig, dass die Leute, die sich das zutrauen, da reingehen und eben trotzdem etwas anbieten, weil ansonsten gäbe es gar nichts. Und das finde ich fast fataler, ne?
Ja.
Aber ich wollte nur sagen, also man kann das online auch mal ausprobieren, wenn man klar sagt, das liegt mir nicht, ist es auch in Ordnung. Ich hätte Stein und Bein schwören können, dass es nicht funktioniert, und es funktioniert und es war gut, und ich fand es sogar fast, es hatte auch einen Gewinn zum Präsenz. Also es hatte was anderes. Ich will nicht das eine nicht besser reden als das andere, weil Präsenz ist auch gut und dann sieht man die Schüler, und aber auch das hat hier eine Möglichkeit, und vielleicht auch mit diesem Abstand, dass jemand vielleicht auch eher was sagt, so wie du gesagt hattest, manchmal ist auch das hilfreich, und dann schreibt jemand was rein und ist eigentlich viel offener,
ja,
als wenn man gegenüber sitzt und das direkt sieht. Und wir haben die trotzdem ja auch gesehen, und die konnten sich trotzdem auch mal rausnehmen, konnten ihre Pausen individueller vielleicht machen. Ja, wir sind in Präsenz sehr irritiert, wenn jemand aufsteht und rausgeht. Da machen wir uns gleich alle einen Kopf. Das war dort normal, weil jemand geht vielleicht ins Bad oder holt sich sein Trinken oder was auch immer, ne? Also ich will nur sagen, es ist eine Chance, und ich fand es, mich hat es echt beeindruckt, dass es funktionieren kann. Also alle, die Lust haben online, herzlich eingeladen.
Du, ich bezweifle nicht, dass das funktioniert oder nicht funktioniert, ja. Also keine Frage, aber es ist nicht mein Metier, genau. Und deswegen
ist auch in Ordnung.
Machen wir da einfach mal einen Punkt, und ich sage mal so, ich habe da eine andere Sichtweise. Das ist auch gut so, und meine, das sind junge Menschen, die auf dem Weg ins Erwachsensein Alter reifen. Und nach wie vor, ich weiß nicht, für mich hat das jetzt so angehört, als ob Corona jetzt noch die nächsten 100 Jahre so in der Richtung sein wird. Ja, wir wissen das nicht, aber ich glaube es nicht, und ich glaube auch, irgendwann sollte mit diesem Unfug, das sind meine Worte, die darf ich hier sagen, dass es irgendwann mit diesem Unfug aufhört. Und ich meine, seit gestern haben wir ja in Sachsen-Anhalt zumindest im Unterricht müssen ja schon keine Masken mehr getragen werden. Ja, was, sag ich mal, für mich noch nie einen Sinn, persönlich für mich noch nie einen Sinn gemacht hat. Ja, und wie gesagt, die haben es nicht leicht, die haben es sowieso schon nicht leicht mit der Pubertät, mit dem ganzen Unterrichtsstoff. Dann jetzt noch diese Corona dazu. Und dazu habe ich jetzt nochmal ein schönes Lied rausgesucht, Sido Bushido featuring Peter Maffay, Erwachsen sein. Und das spielen wir jetzt. Ja, so langsam nähern wir uns auch schon dem Ende. Gianni, du als persönlicher Experte, als Kollegin, warum bist du dabei? Was hat dich damals inspiriert?
Ja, also ich bin ziemlich früh erkrankt schon, mit 16, und da war ich in der 10. Klasse, und meine Mitschüler, die konnten damit nicht wirklich gut umgehen, und da habe ich dann schon mal so einen oder anderen Spruch gehört, und damals gab es dieses Projekt noch nicht, und es gab auch nichts Ähnliches, Vergleichbares, dass man irgendwie hätte aufgeklärt werden können. Und als ich dann von diesem Projekt erfahren habe, war das für mich eigentlich die Chance, endlich jungen Menschen was von mir zu erzählen, ihnen beizubringen, dass man auch mit einer psychischen Erkrankung leben kann, dass man nicht aufgeben darf. Und mir ist es halt wichtig, dass die Menschen das auch in jungen Jahren schon erfahren, dass es gibt viele Menschen, junge Menschen, die früh erkranken, und mit Aufklärung, sage ich mal, ist natürlich immer besser für jeden, der selbst betroffen ist dann, beziehungsweise auch für das Umfeld, damit man einfach auch weiß, wie kann ich vielleicht damit umgehen, wenn ich jemanden treffe, der psychisch erkrankt ist. Ja.
Und ich sag mal so, wir haben da eigentlich gute Erfahrung, ne? Mit den Schülerinnen und Schülern?
Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe sehr schöne Projekttage schon gemacht, Programmtage. Und also es gibt natürlich beide Seiten, ja. Ich hatte schon ganz schreckliche Tage, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich will das nie wieder machen. Und ich hatte aber auch sehr, sehr schöne Tage, ja, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, du weißt jetzt, wofür du das machst.
Ich finde es, genau, so ging es mir auch, oder so geht's mir auch. Dass, wenn man so das erste, zweite Mal da ist, ne, denkt man muss so, scheiße, ne, man macht sich da selber in die Buchse, wie man so schön sagt. Aber letztendlich ist es ja so, dass die Jugendlichen schon einfach auch Respekt davor haben. Wie, also das hören wir ja fast immer, ja, oder das hören wir eigentlich immer. Wie kann der das erzählen oder die das erzählen?
Das ist auch immer spannend, wenn wir dann zum dritten Teil kommen. In dem dritten Teil, da outen sich sozusagen erst die persönlichen Experten und sagen halt, dass sie eine psychische Erkrankung haben. Und da kommt dann wirklich so manchmal, was sieht man ja gar nicht, merkt man ja gar nicht. Also die Überraschung ist meistens groß. Und die Schüler sind sehr dankbar dafür, dass wir als persönliche Experten dabei sind und denen mal unsere Sicht erzählen. Dafür, also das erlebe ich oft, dass die Schüler sehr dankbar dafür sind.
Genau. Und das ist ja das Schöne, du hast das eben gerade so wunderbar gesagt. Dass, die wissen ja vorher nicht, wer ist oder dass es hier unterschiedliche Leute gibt. Wir werden ja da immer so ein bisschen, ne, das heißt dann immer, ihr nehmt uns die Show in der dritten Runde. Ja, ja, weil wir einfach gut sind. Nein, das ist schon...
Ohne Frage. Ohne Frage. Auf jeden Fall.
Nein, es ist ja, ich sag mal, das Schöne ist ja, diese Erfahrungsexperten, diese, sag ich mal, die Menschen, die ein Studium gemacht haben, die dann eine Ausbildung haben, man tauscht sich auch aus, jeder lernt vom anderen, ja, und das ist ja da einfach auch das Schöne. Und Christine, ich kann mich beim FSJ nochmal dran erinnern, wo wir mal in Neinstedt waren, wo dieser eine Klassensprecher da zum Schluss aufgestanden ist und da waren wir zu dritt waren wir da, Birgit war auch
Neinstedt,
nicht.
Neinstedt, genau.
Genau, Neinstedt. Doch, und der ist ja hinterher aufgestanden und hat da nochmal kurz eine Rede gehalten und dann hat er geklatscht und die ganze Klasse hat mitgeklatscht. Das hing schon so durch Bein und Mark. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, verrückt nach uns. Weg e.V. Wir haben heute viel, viel erfahren. Ich weiß nicht, unser Matze ist im Urlaub, wann die Sendung zum Nachhören ist, ob die heute Nacht noch reingeht, das kann ich nicht sagen, aber die nächsten Tage einfach mal reinhören, dann ist sie nochmal, ist sie drinne, allerdings ohne Musik aus GEMA-rechtlichen Gründen, aber in 14 Tagen ist ja nochmal die Wiederholung und ja, ich habe gleich noch was, ich habe heute mal das letzte Wort, jetzt habt ihr das vorletzte Wort. Christine wollte noch was sagen. Wir machen mal so Reihe rum, Uhrzeigersinn. Christine?
Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Bremse mich.
Ja,
ich fange an. Natürlich sind die persönlichen Experten, damit steht und fällt der Projekttag auf jeden Fall. Das sind die Mutmacher. Das sind die Schüler, wo sie dann Berührungsängste abbauen und die ernten auch ganz viel Lob, woran sie wiederum viel wachsen. Und ja, das in den, wir machen ja solche Feedbackbögen, da ist der dritte Teil immer der beste und der schönste Teil, ohne Frage. Und das unterschreibe ich auch. So soll es auch sein und so soll es auch bleiben. Ich möchte mich bedanken bei allen Mitgliedern in der Regionalgruppe, auch ehemaligen Mitgliedern und gerne auch schon den zukünftigen, für ihren Einsatz, weil wir das alle neben unserer eigentlichen Arbeit machen und das erfordert schon viel Zeit und man muss sich engagieren. Vielen Dank an diejenigen und auch die anderen Arbeitgeber, die dranhängen und ihre Mitarbeiter freistellen. Das sind die Pfeiffer'schen Stiftung und das soziale Reha-Zentrum.
Bei der Stadtmission.
St. Martin. Diakonie. Jetzt habe ich es.
Mhm.
Okay. Und danke, dass wir hier sein durften.
Mhm.
Und ich freue mich auf die Veranstaltung in Präsenz und in Online.
Sehr schön. Jani.
Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass wir hier sein durften. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, Thomas.
Auf jeden Fall. Ich finde immer so schön, wenn du so strahlst. Ne? Birgit?
Ja, ich möchte nur sagen, wir sind natürlich sehr froh, wenn wir neue Mitstreiterinnen bekommen für dieses Verrückter und Programm für die Schultage. Also gerne persönliche Experten, gerne Fachexperten sich bei uns melden. Ja, ich weiß nicht, wie die Informationen kriegen, wo sie sich bei uns melden können, aber wenn man VNU eingibt im Internet, dann findet man, wird man da was finden und wir sind die Regionalgruppe Magdeburg.
Ja, ich sag mal, wer es gehört hat, wer nochmal nachhört, einfach bei WEG e.V. irgendwie
oder so, genau.
Anrufen, ja. Christine oder der Birgit, ja, der Birgit verlangen und dann läuft das. Möchte noch jemand grüßen, eventuell?
Also, du hast vor uns gesagt und mir lag schon auf der Zunge und ich wollte mich nicht vordrängeln. Ich bin ja da manchmal ein bisschen schnell. Der 8. März ist natürlich der Internationale Frauentag, aber es ist auch der Geburtstag meines Sohnes, meines Großen. Und den grüße ich hier mit Benjamin, auch wenn er das nicht hören wird.
Benjamin, happy birthday to you. Benjamin.
So, genau. Damit bin ich jetzt fertig.
Du bist fertig? Noch jemand? Irgendjemand? Grüßen? Gut, wir werden gleich noch ein tolles Stück hier spielen. Mein Freund Rolf Mertens, DJ, hat einen schönen Mix für uns, für Radio Depressione, sage ich es mal, ja, gemixt. Deswegen heißt es auch Mix. Ja, lieber Rolf, ich danke dir. Das Ganze ist auf mixcloud.com, Rolf Mertens 9, Fiesta de Radio Depressione. Rolf, Dankeschön. Ja, man muss doch mal Fiesta feiern. Und ich sag mal, nur weil man jetzt psychisch erkrankt ist oder gestört ist oder was auch immer, kann man trotzdem feiern. Man sollte ja feiern, feiern, feiern. Ja, feiern ist schön, das bringt Energie, das bringt Freude, das bringt Kontakt zu Menschen. Genau, und dann grüße ich noch die liebe Gita auf La Gomera, die heute ihr hoffentlich Häuschen unter Dach und Fach gebracht hat. Ja, meine Mutter ist auch wieder da. Hanne, grüß dich. Liebe Grüße auch zum Max nach Belgien. Genau, und die nächste Sendung ist am 12.04. und das ist der zweite Teil von Hypnose und Sucht. Da war vor ein paar Monaten, hatten wir da schon mal Besuch aus Dessau und da haben wir auch gemerkt, Mensch, wir sind immer noch bei der Hypnose, wir sind eigentlich noch gar nicht so bei der Sucht, weil ich finde das Thema spannend. Ja, sage ich jetzt mal, Süchte mit Hypnose eindämmen, heilen, wie auch immer kann. Und diesmal werden wir richtig in die Sucht reingehen. Ich freue mich schon. Wir haben noch eine dritte Person dabei. Eine Dame, die zwar schon im Ruhestand ist, aber schon auch zu DDR-Zeiten in einer diakonischen Einrichtung und die einzigste diakonische Einrichtung der Deutschen Demokratischen Republik Suchtklienten hatte. Ich freue mich da riesig drauf und bis dahin, ich bedanke mich bei euch Mädels, feiert noch schön heute, sofern das noch möglich ist und ich spiele jetzt einfach so einen Mix von meinem Kumpel Rolf Mertens aus Krefeld. Und liebe Leute, bis dahin eine gute Zeit. Ja, und schönen Abend noch.